Frauen auf das Niveau des Männeralters angehoben wird. Was sind die Argumente, warum es nicht geht? Denn wenn man so kurz, ohne viel Nachdenken draufschaut, denkt man sich, naja, wenn man schon in Richtung Gleichberechtigung überall geht, warum sollen dann die Frauen nicht auch mit 65 in Pension gehen?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, das war damals sehr umstritten, aber bei der letzten AHV-Reform war ja der größere Teil der Linken eigentlich für die Erhöhung, weil man dazu mal die Frauen dann großzügiger als heute quasi kompensiert hätte. Also man hat gesagt, ja, Angleichung, aber es braucht klare Verbesserungen, quasi um zu kompensieren. Was heute ja wirklich sehr bedenklich ist, dass man eigentlich das Rentenalter der Frauen erhöhen will, aber eigentlich eine sehr tiefe Kompensation vorsieht. Und wenn man jetzt bedenkt, eben, dass die Frauen noch heute fast 20% weniger verdienen, also das ist der Einkommensgap, den man eigentlich nicht logisch quasi erklären kann mit Teilzeitpensen und so weiter. Und wenn man auch bedenkt, dass eben gerade Frauen wegen Teilzeitpensen und anderen Ausfällen wegen Mutterschaft und so weiter am Schluss fast ein Drittel weniger verdienen und entsprechend dann viel weniger Rente haben, ist das dann wirklich eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir sanieren, jetzt machen wir das als erstes mal bei den Frauen. Also ich glaube, wenn es dort wirklich eine Angleichung geben wird, dann muss sie umgekehrt erfolgen. Also dann müsste man quasi wie zuerst mal dieses Problem beheben, dass man eben die Löhne angleichen müsste zuerst, dass die Frauen dann überhaupt die gleichen Renten wie Männer erhalten und dann könnte man das Rentenalter sicher angleichen. Aber ich glaube, vorher wird das schwierig und es wird sich jetzt zeigen, ob das die Mehrheit der Schweizer Stimmbürgerinnen im September das auch so sieht oder ob das tatsächlich ein Ja gibt.
Ja, hoffen wir mal, dass zumindest die Mehrheit der Stimmbürgerinnen dies genauso sehen. Das Motto des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes für den diesjährigen Frauenstreiktag am 14. Juni lautet auf alle Fälle: bessere Löhne statt höheres Rentenalter. Was das gesamte Pensionssystem betrifft, stellt sich bald die wichtige Frage: Sollen die Pensionskassen über mehr angespartes Kapital aus den Geldern der zweiten und dritten Säule verfügen, um damit spekulieren zu können? Oder wollen wir den solidarischen Teil dieses Systems, die AHV, stärken? Denn eigentlich sollte der Ruhestand ja vor allem eines sein: Urlaub bis zum Ende des Lebens. So drückt es Stefan Schulz aus, Autor des Buches «Die Altenrepublik – Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet». Das Buch wird im Herbst herauskommen und darin werden mit Sicherheit Gedanken und Argumentationen zu lesen sein, die zu etwas geistreicheren politischen Ideen führen könnten. Eine Leseempfehlung. Bis dahin gilt es nur, eine Verschlechterung des Rentensystems zu vermeiden und alte Forderungen weiterhin zu fordern. Allen voran Renten, die zum Leben reichen.
Hörkombinat Politik.
Wir fassen zusammen. Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das LoRa in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Radio LoRa 97,5 MHz, wir begrüßen euch zum offenen Politkanal zum Thema Wohnungsnot. Im Folgenden hört ihr zwei Sendungen aus dem Archiv von Radio LoRa. Die erste ist aus dem Jahre 1989 und stellt vier literarische Werke vor, die die Utopien zum Wohnen sowie die aktuelle wirtschaftsorientierte Wohnraumpolitik in der Stadt Zürich zum Inhalt haben. Obwohl die Sendung über 30 Jahre alt ist, ist das Aktuelle unverändert geblieben. Die Situation von MieterInnen hat sich bis heute weiter verschärft. Sie mussten und müssen ihre Portemonnaies noch weiter zugunsten von Immobilienfirmen und sonstigen HausbesitzerInnen öffnen oder sich gleich ganz auswechseln lassen. In der Regel ohne jede Gegenleistung. Dieser brutale und menschenverachtende Spuk wird erst dann beendet sein, wenn die Häuser denen gehören, die darin leben, der Boden denen, die ihn bewirtschaften und der Gewinn denen, die ihn erarbeiten. Die zweite Sendung ist aus dem Jahre 1987, in der sich Frauen verschiedener alternativer Wohnprojekte austauschen. Unter anderem von damals akut von der Räumung bedrohten Freiland Zafaraya, einem Besetzungsprojekt in Bern-Marzili, das am 31. Juli 1985 errichtet und am 17. November 1987 von der Polizei geräumt wurde.
Pollux, politische Literatur zur aktuellen Diskussion.
Literatur! 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 Literatur!
Pollux, immer am zweiten Mittwoch im Monat, z'Abend am 8. Die Wiederholung am übernächsten Samstag.
Mann, mein Espel lesen!
Pollux, aufsässig, tiefschürfend, aufwühlend.
Wohnen ist heutzutage in Zürich keine Selbstverständlichkeit mehr. Und schon gar nicht ein selbstverständliches Recht. Wohnen heute in Zürich wird immer mehr zu einem Privileg für wenige. Zu einem Luxus, der fast nicht mehr zahlbar ist. Wohnen ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, bald mal etwas, was es in Zürich nicht mehr gibt. Denn das Wohnen ist heute fast ausschließlich bestimmt vom wirtschaftlichen Kalkül, von Investition, Spekulation und Profitmaximierung. Dazu ein paar Zahlen. Letztes Jahr sind weniger als 600 Wohnungen neu gebaut worden. Noch nie so wenig wie 1936 und das bei einer Bevölkerung, die in dieser Zeit ums X-Fache gewachsen ist. Letztes Jahr hat es auf 10'000 Wohnungen gerade 3 offiziell gemeldete Leerwohnungen gegeben. Bei der städtischen Ligi ist eine Nachfrage von 4'000 Anmeldungen ein Angebot von 40 Wohnungen gegenübergestanden. Die Mietzinsen andererseits sind in den letzten paar Jahren um 50-80% gestiegen. Sogar wenn neu gebaut wird, ist es meistens mehr zum Schaden als zum Nutzen von Mietern und Mieterinnen. Vor dem Bauen kommt ja meistens das Abreissen. Statt billige und grümige Wohnungen werden meistens teure 1- und 2-Zimmer Edelappartements angeklotzt. Und dort, wo nicht abgerissen wird, wird total saniert und luxusrenoviert oder Wohnungen werden klammheimlich und vielfach illegal zu Büros umfunktioniert. WAP und WEG haben unter dem Druck von Spekulation, Grossfinanz und einem stetig expandierenden Dienstleistungssektor schon lange ihre allerletzten Zähne verloren. Wenn es so weitergeht, gehört die Stadt irgendwann einmal exklusiv den Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Technoparks, S-Bahnen, Shoppingcenters, Büro-Grossanlagen, Vergnügungs- und Kulturzentren und daneben noch ein paar wenige ausgewählte, zahlungskräftige Singles und Doubles, die hyperdynamisch, kreativ, flexibel arbeiten und luxussublimiert wohnen, höhere Steuern zahlen und New Age psychopazifiziert leben. Wer nicht so in das Bild hineinpasst, sind all die, die heute schon praktisch keine Chance mehr haben auf dem Wohnungsmarkt. Alte, Flüchtlinge, Ausländer und Ausländerinnen, alleinerziehende Mütter und Frauen mit schlecht zahlten Jobs, behinderte Leute aus der Drogenszene, Leute in einer Ausbildung, WGs und immer mehr auch Leute mit Kind. Die Obdachlosigkeit ist unter diesen Vorzeichen schon lange kein exotisches Phänomen mehr. Mit leichtem Schudern hat die Stadt feststellen, dass die Zahl der Obdachlosen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Überdurchschnittlich gewachsen ist die Zahl der obdachlosen Frauen, vor allem alleinerziehenden Mütter. Das wird zwar statistisch aufs letzte Komma genau erfasst, die Antwort auf das Problem ist aber, die Obdachlosenproblematik kann keineswegs nur durch die Vermittlung von Wohnraum angegangen werden, es bedarf vielmehr einer fundierten Beratung, die die Selbsthilfemöglichkeiten stärkt. Mit anderen Worten, sollt selber schauen, wie es mit dem Problem fertig werdet. Das Reden über die Wohnungsnot in der Stadt ist in. Was sich heutzutage journalistisch profilieren will, wetzt seine Federn am Spekulantentum und schildert ergreifend das Schicksal von wohnungssuchenden Mieter und Mieterinnen. Grundsätzliche Änderungen aber, die zum Beispiel den Boden würden der Spekulation entziehen, Mietzins, Stopp und dergleichen sind politisch nicht opportun. Wo es sich bewegt, ist wieder einmal auf der Strasse. Wohnen ist im weitesten Sinn auch das Thema des heutigen Pollux. Das Problem von dieser Sendung war, dass es sehr wenig neue Literatur zu dem Thema gibt. Wir haben darum eine Liste zusammengestellt, die zeitlich wie auch thematisch sehr breit gefasst ist. Gerade zum Anfang gehen wir zurück in die Geschichte. Wenn man Bernoulli sagt, denkt man zuerst einmal an die Bernoulli-Häuser, unten an den Limmat. Diren stellt uns seine städtebaulichen Utopien vor. Mit dem Buch «Die organische Erneuerung unserer Städte», erschienen 1942, zeigt sie Bernoulli seine städtebaulichen Utopien auf. Claudia dann macht einen Sprung zu den Hochkonjunkturbauten aus den späten 60er und frühen 70er Jahren. Gönnerswil ist ihr Thema. Und mit der Brigitte sind wir dann in den 80er Jahren. Kerstin Dörhöfer und Ulla Terlinden verbaute Räume, Auswirkungen von Architektur und Stadtplanung auf das Leben von Frauen, zeigt Kritik auf an der bestehenden Wohnsituation aus der Sicht eben von Frauen und drin integriert Ansätze zu einer Utopie, wie es auch anders sein könnte. Der Rolli dann stellt ein Buch vor, wo das Pensionskassengeschäft durchleuchtet und also einen von den Gründen erklärt, wieso das Bauen heute so teuer ist. Daniela Glo und Rudolf Rechsteiner, das 200-Millionen-Geschäft, ist das Buch, das er zum Schluss uns vorstellt. We'll be right back. Das war «Kill City» von James Williamson und jetzt Irene mit dem ersten Beitrag.
Zuerst einmal, wieso ein Buch, das bald 50 Jahre alt ist? Im Hans Bernoulli seine Bücher «Die organische Erneuerung unserer Städte» von 1942 und auch «Die Stadt und ihr Boden» von 1946 mögen zwar über 40 Jahre alt sein, gelten aber als Klassiker zum Thema Städtebau und Städteplanung. Und wir meinten, dass sie sowohl vom Thema her wie auch von den Lösungsvorschlägen her aktueller denn je sind. Der Hans Bernoulli war nicht nur ein erfolgreicher Architekt gewesen, wie erwähnt von den Bernoulli-Häusern zum Beispiel, sondern auch Fachmann für Städtebau und Planer mit einem geschärften Bewusstsein für strukturelle Zusammenhänge. Von 1927 bis 1939 war er Professor für Städtebau an der ETH und ist dann aber wegen seiner freiwirtschaftlichen Ideen von dem Standpunkt aus er nicht nur den Städtebau, sondern auch die Wirtschaftspolitik von seiner Zeit kritisiert hat. Die Entlassung war eine politische Entlassung, man denke, als Klima der geistigen Landesverteidigung. Dafür hatte er nachher Zeit gehabt, eben um seine wichtigsten Ideen niederschreiben und hat die zwei Bücher in den 40er Jahren herausgegeben. Der Hans Bernoulli hat sein Buch «Die organische Erneuerung unserer Städte» genannt.
Ein Vorschlag unterbreitet den städtischen Parlamenten und Behörden, den Fachkollegen, den Soziologen und Nationalökonomen sowie auch den Hausbesitzern und den Bewohnern jener städtischen Wohnquartiere, die, obwohl sie dem Hauptteil der Bevölkerung dienen, dem Verfall preisgegeben sind.
Also sein Buch geht vor allem mit der Frage nach, was machen mit den alten Häusern, alten Stadtteilen oder Quartieren, die erneuerungsbedürftig sind. In seiner Theorie geht er davon aus, dass vor Mitte letzten Jahrhundert, also vor 1850, die Häuser einfach geplant und gebaut worden sind und Generationen gedient haben. Mit der Zeit aber ist der Ausbau immer raffinierter geworden, zum Beispiel Leitungen für Wasser, Strom, Telefon und so weiter sind eingebaut worden und haben ein Haus vom Ausbau her anfällig gemacht für den Verschleiß. Er gibt den Häusern von den letzten 100 Jahren eine Lebensdauer von etwa 80 bis 100 Jahren. Nur steht ja jetzt ein Haus nicht allein, sondern ist Teil von einer Strassenzeile, von einem Block und von einem Quartier. Und jetzt fangen seiner Meinung an Probleme an. Das einzelne Haus hat einen Eigentümer, ein Quartier aber besteht aus der Summe von so und so vielen einzelnen Häusern und so vielen Eigentümer. Die Bebauung von einem Quartier hat sich nach dem Bodenbesitz gerichtet und so wie diese Parzellen liegen und verteilt sind. Besitzer von diesen Häusern und von diesen Bodenparzellen bilden aber keine Interessengemeinschaft. Und so, statt sich untereinander abzusprechen, also wie man baut, zum Beispiel, dass alle Wohnungen genug Luft haben, genug Licht, dass es genug Grünfläche hat, steht jeder im Wettbewerb mit dem anderen. Unsere Quartiere und Stadtteile sind in diesem Konkurrenzkampf erbaut worden und drücken den auch aus. Er nennt die Stadtteile Spekulationsviertel, wo ohne eine gemeinsame Planung und ohne eine einheitliche Ausrichtung gebaut worden sind und sich nur nach den Interessen des Bodenbesitzer gerichtet haben. Zum Beispiel auch die Strassen sind, das ganze Strassennetz ist so entstanden. Ein anderer Faktor ist auch, dass mit dem Anstieg der Bodenpreise viele von diesen Gebäuden wertlos geworden sind und nur noch der Boden einen Wert hat. Also dass zum Beispiel Gebäude in der Lage nicht mehr entsprechen. Was bis jetzt saniert worden ist, also das ist immer der Stand in den 30er Jahren, sind Strassen und Gebäude, die im Interesse von einer Geschäftswelt gelegen ist. Also man hat nur dort neue Strassen gemacht, wo man wollte ein Quartier besonders attraktiv machen oder man hat neue Verkehrsstrassen erstellt. Aber auf das Wohnen selber hat man eigentlich nie grosse Rücksicht genommen. Er sagt, dass der Städtebau von heute andere Ansprüche und andere Probleme hat als der vor 50 oder vor 60 oder vor 100 Jahren. Der Städtebau soll doch menschen- und umweltgerecht sein? Also wie müssen wir vorgehen, um eine natürliche Regeneration von unseren Städten zu ermöglichen? Das Grundsätzliche ist seiner Ansicht nach das Problem, dass ein Bauwerk eben vergänglich ist, dass es eine gewisse Lebensdauer hat und dass der Boden aber unzerstörbar ist. Beide Objekte, wenn man so sagen kann, aber das Bauwerk sowohl wie der Bauplatz befindet sich in einer Hand und beide unterstehen im Recht vom Eigentümer. Der Boden wird als wahr gehandelt, wie wenn er reproduzierbar wäre. Der Bernoulli sagt, dass es offensichtlich ein Unsinn ist, den Boden gleich zu behandeln wie den Bau mit einer beschränkten Lebenszeit. Das Recht vom Hauseigentümer an der Parzelle müsse mit dem Haus auch untergehen. Also wenn ein Haus soll abgerissen werden, muss eigentlich der Hauseigentümer sein Recht auf den Boden auch abgeben. Ihm als Verfechter von der Freiwirtschaft noch müsste die Stadt die alleinige Besitzerin vom städtischen Boden sein. Ihre Aufgabe soll sein, das ganze Stadtgebiet ihren Besitz zu bringen.
Damit tritt ein Landeigentümer auf, der Kraft seines Eigentumsrechtes über sein Land frei verfügen kann. Wie wir uns überlegt haben, kann vernünftigerweise der Eigentümer, dem so hohe Rechte zustehen, nur das Gemeinwesen sein. In unserem Fall nur die Stadt. Sie kann den Boden selbst nutzen als Bauplatz für öffentliche Gebäude, als Grünfläche, als Sportplatz, Spielplatz von öffentlichem Interesse. Oder sie kann ihn Privaten überlassen, auf längere oder kürzere Zeit, gegen Entgelt oder unentgeltlich, zu beliebigem Zweck oder zu genau von ihr umschriebener Bestimmung und Nutzung. Der Privatmann nun keine Parzelle kaufen? Der Privatmann wird nun keine Parzelle kaufen. Er wird sich auf Lebenszeit seines Baus ein Baurecht erteilen lassen, an einer Parzelle, die ihm dient. Wenn dann sein Bau alt geworden ist und abbruchwürdig, wird er die Parzelle mit dem eben noch brauchbaren Bau, da die Zeit abgelaufen ist, in die Hände der Stadtverwaltung zurückgeben, worauf die Stadt über diesen ihren Boden wieder verfügen wird.
Die Stadt ist also Besitzerin vom Grund und Boden. Bauinteressenten können jetzt den Boden im Baurecht auf 60, 80 oder auch 100 Jahre zum Beispiel erwerben. Sie zahlen in der Stadt eine jährliche Abgabe, den Baurechtszins. Der berechnet sich aus der Grundrente, also zum Beispiel wie attraktiv der Boden ist dort, wo sie bauen wollen. Der Baurechtszins kann zum Beispiel auch für Wohnungsbauten oder Industriebauten anders bemessen sein. Er schlägt vor, dass bei Wohnungsbauten der Baurechtszins, also die ganze Periode entlang, eben zum Beispiel die ganze 80 Jahre lang stabil ist. Aber für Industriebauten kann prozentual anwachsen jedes Jahr. Weil nun die Stadt die alleinige Eigentümerin ist, wird es möglich sein, für ein ganzes Quartier den gleichen Vertrag abzuschliessen. Zeitdauer, was darauf gebaut werden soll und allgemeine Richtlinien. Also Bedingungen, wie und was dort gebaut werden soll, ist am Vertrag gebunden. Die Stadt kann jetzt so planen, dass zu jeder Zeit ein einziges Quartier und nicht mehr in Erneuerung begriffen ist. Also es wird nur an einem Ort in der ganzen Stadt gebaut, aber dafür dort im Quartier. Sie kann einen Turnus von der Bautätigkeit erstellen, wobei ein Quartier innerhalb zwei Jahren überbaut werden soll. Der Vorteil von dem System ist es, dass der Turnus und Plan für alle Leute im Voraus bekannt sind und sich so kann, dass sich so alle können darauf einstellen können. Das System zeigt ebenfalls eine grosse Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit an Bedürfnisse der Zeit. Wenn er sagt, die Stadt soll den Grund und Boden kaufen, sieht er da in drei Phasen. In der ersten Phase, was bereits Eigentum der Stadt ist, darf nie mehr verkauft werden. In einer zweiten Phase soll auf allen Gebäuden ein Vorkaufsrecht bestehen. In einer dritten Phase soll die Stadt alle übrigen Liegenschaften kaufen, und zwar innerhalb 30 Jahren, wobei gegen Entschädigung enteignet wird. Die Schulden kann die Stadt so zurückzahlen, weil ja jedes Jahr Baurechtszinsen reinkommen und mit diesen Zinsen kann sie die Verzinsung der Schuld zahlen. Dabei wird Grund und Boden auch ohne Spekulation nimmt sein Wert zu und das ist die Reserve für die Stadt. Im letzten Kapitel wird über die Verwaltung vom Grund und Boden geschrieben. Dabei werden die zukünftigen Aufgaben der Stadt aufgezählt. Der Bernoulli meint noch, dass die Bauverwaltung der Stadt jetzt so eine interessante und reiche Aufgabe ist, dass sie unter den besten Architekten und Planern von jeder Zeit wird können auswählen. Im Buchhaus sind viele Beispiele aus London, Gartenstadt oder auch Wien aufgezählt. Also, ich sage noch mal, wie das Buch heisst. Das heisst «Die organische Erneuerung unserer Städte» und ist zu Basel 1942 beim Webverlag herausgekommen.
Die exemplarische Untersuchung «Gönnerswil – Wohnungsbau im Kapitalismus» ist 1972 von einem Autorenkollektiv an der ETH Zürich herausgegeben worden und gilt als moderner Klassiker zum Thema Wohnungsbau. Mit Gönnerswil ist auf der konkreten Ebene die gönnersche Mammutsiedlung mit dem heimeligen Namen Sonnenbühl und der tristen 60er-Jahre-Architektur des Volkerswil gemeint. Als Gönnerswil ist Volkerswil aber auch ein Modellfall für, wie es im Titel heisst, Wohnungsbau im Kapitalismus, wo in vielem auch heute noch gilt. Der Untertitel von dieser Studie heisst entsprechend «Eine Untersuchung über die Bedingungen und Auswirkungen des privatwirtschaftlichen Wohnungsbaus am Beispiel der Vorstadtsiedlung Sonnenbühl in Volkerswil bei Zürich und der Generalunternehmung E-Gönner AG». Die Siedlung Sonnenbühl besteht aus mehr als 1114 Wohnungen, die die Gönner AG in den späten 60er Jahren in der Technik des Elementwohnungsbau angeklopft hat. In den Jahren 1969 bis 1971 hat die Gönner AG pro Jahr rund 1200 Wohnungen, also natürlich nicht nur zu Volkerswil, produziert. Nach den Berechnungen der Autoren hat sie dabei pro Wohnung zwischen 30'000 bis 90'000 Franken verdient. Das also im Bereich Wohnungsbau, wo vom Ernst Gönner selber und auch von der Firma gern immer wieder als gemeinnützige Aktivität angestellt worden ist, wo der Bevölkerung preisgünstigen Wohnraum verschaffe. Damit die riesige Wohnungsproduktion so schnell und so gewinnträchtig hat können